Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar Rust. Und dies ist mein heutiger Gast.
Hörbar Rust. Heute mit
Patricia Kaas, 45, französische Sängerin. Das Kind einer deutschen Mutter und eines französischen Vaters nimmt bereits mit 8 Jahren an zahlreichen Gesangswettbewerben teil. Mit 13 bekommt sie ihr erstes Engagement. 1987 hat Patricia Kaas mit Mademoiselle Chante le Blues ihren ersten Hit. Doch der Blues bleibt an ihrer Seite, denn bald stirbt die geliebte Mutter, die nun nicht mehr mitverfolgen kann, wie aus ihrem jüngsten Kind ein internationaler Star wird. Mehr als 15 Millionen Tonträger wurden bis heute verkauft und die Künstlerin sang mit Größen wie Charles Aznavour oder Yves Montand. Bienvenue, Patricia Kaas, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen.
Hallo.
Es gibt kein aktuelles neues Album, aber es gibt ein Buch, das Sie geschrieben haben über Ihr Leben und das heißt auch Mein Leben. Und ich beginne gleich mal mit einem Zitat. Genau wie die Schauspieler verbringe ich meine Zeit damit, eine andere zu sein. Gut, wer ist Patricia Kaas? Wer sitzt heute hier?
Oh, es gehört auch ein bisschen so zu unserem zum Leben einem Artisten. Man muss sich halt immer so in eine Rolle schlüpfen können, weil man darf nicht müde sein, man darf nicht krank sein, man muss immer perfekt sein. Oder ich weiß nicht, ob man so sein muss, aber auf jeden Fall denkt man es so. Und manchmal ist es schwierig. Und wenn ich sage, das Leben, man lebt verschiedenen Leben an selben Momenten, aber das habe ich, natürlich weiß ich es, aber wenn, als ich dieses Buch, also ich habe es nicht selbst geschrieben, weil die Feder ist Sophie Blandinière. Ich hab viel Zeit mit ihr verbracht und wir haben es so geschrieben, dass das mir gleicht. Als ich dieses Buch fertig hatte, da habe ich nichts über mein Leben gelernt, weil es ja mein Leben ist, sondern plötzlich, wenn das so vor dir steht und vor dir liegt, dann sind Sachen und Momenten, wo man besser versteht, weil man lebt parallel an Anfang einer Karriere, der Erfolg und auf der anderen Seite die Traurigkeit von der Mutter, die nicht mehr da ist, oder der Vater. Und man kämpft sich durch, wie man kann. Und vielleicht vergisst man, das Wichtigste ist die Trauer, weil man sie nicht leben will. Man nimmt sie weiter mit dir. Und deshalb wollte ich irgendwie sagen, auch man spielt Rollen, weil im Innen ist man manchmal verletzt und traurig, aber man muss immer das Gegenteil irgendwie zeigen oder geben.
Aber geht es Ihnen nicht auch so, wenn Sie selbst Zuschauer sind, wenn Sie selbst Fernsehen gucken, Filme ansehen, Interviews lesen, Interviews sehen, Talkshows, dass die Brüche in einem Menschen, die Trauer, die Verletzbarkeit ihn doch auch nahbar machen? Das gefällt Ihnen doch auch, weil Sie diese Figur dann, weil sie echt wird.
Ja, aber natürlich, weil es ist im Sound einer Stimme, es ist in einem Blick, es ist man kann sehen, ja, wie man es sich ausspricht oder so, aber das ist alles, das kann ich nicht verstecken. Und aber ich wollte nicht, wie kann ich das sagen? Ich wollte nicht, dass das der Grund ist. Ich wollte nicht sagen, hört meine Musik, weil ich auch ein verletzter Mensch bin. Ich wollte mich nur so vorstellen, wie ich bin.
Und ja, aber das ist, glaube ich, also das ist meiner Meinung nach gelungen. Also Sie haben sich nicht nur verletzbar gezeigt, sondern Sie haben auch gezeigt, wie verletzt Sie sind. Also was im Laufe Ihres Lebens passiert ist, ja. Also wer bis jetzt dachte, Patricia Kaas steht immer auf, hat unglaublich viel Kraft, sie arbeiten unwahrscheinlich viel, diese Frau ist nicht verwundbar, der wird eines Besseren belehrt. Also sie machen sich nackt in diesem Buch, sehr nackt, auch vor sich selbst, wobei sie ja sagen, sie haben durch das Buch in dem Sinne nichts gelernt über sich. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das alles komprimiert vor einem liegt.
Ja, weil am Anfang, als man über eine Autobiografie geredet haben, Ich habe es vorher nicht getan, weil ich glaube, das ist auch ein, es gibt einen Moment im Leben, wo man dazu bereit ist. Mhm. Und für mich ist eine Autobiografie nicht nur, ich bin rumgereist und der Erfolg oder so, es ist etwas Persönlicheres. Und ich war dazu nicht bereit. Und plötzlich, okay, es passiert etwas in deinem Leben und sagst, ich versuche es, ich weiß nicht, was ich sagen werde, wie weit ich gehen werde, aber mal schauen. Und dann habe ich mit einer Journalistin fast 50 Stunden Interviews gegeben und wir haben und sind plötzlich kam es wie ein Gespräch zwischen zwei Frauen. Und da kamen Momenten, wo ich sagte, okay, ja, das möchte ich auch sagen, das ist wichtig, weil es hat mir auch im Leben, dass all diese Momente, die schwierig waren, die dir das Leben lernen, oder die Momente, die schön waren, die man gerne im Kopf behält, die mussten da in diesem Buch sein. Ich konnte nicht etwas überspringen und vielleicht ein paar Momenten, aber bin doch immer auf die wichtigste zurückgekommen.
Wir kommen jetzt mal zu Ihrem ersten Lied. Oder sagen wir es so, ich habe Musik von Ihnen mitgebracht. Sie haben sich für das Lied Syracuse entschieden. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der Ihre Stimme noch nicht kennt. Aber für den Fall, was Sie jetzt hören, ist Patricia Kaas mit dem Song Syracuse. Patricia Kaas Syracuse hieß das Lied. Sie kam im Dezember 66 in Forbach zur Welt, in Lothringen.
Ja.
Und sind daher Französin, ganz, ganz haarscharf daran vorbeigeschlittert, vielleicht auch Deutsche sein können. Ihre Mutter war Deutsche.
Genau.
Ihr Vater Franzose.
Ja, aber gut, Lothringen war ja so einmal deutsch, einmal französisch. Also mein Vater sprach ein sehr schlechtes Französisch, aber war doch sehr stolz, Franzose zu sein. Und Bergarbeiter. Ja. Das war der schönste Beruf, den es gibt für ihn.
So wie Sie Ihren Vater porträtiert haben, bekommt man den Eindruck, dass er nicht nach Höherem strebte, dass er einfach sehr zufrieden war in dem Leben, in dem er war, dass er...
Er war sehr stolz, ja, genau. Und das war ein gefährlicher Beruf und ein schwieriger Beruf. Aber man hat auch das gar nicht so gespürt, weil er immer sehr stolz darüber war.
Und war ja auch alle um Sie herum, also da, wo Sie lebten, alle Väter waren Bergarbeiter, oder?
Bergmänner. Ja, fast. Also,
oder viele?
Ja, sehr viele.
Es gab Nachtschichten, glaube ich, also um zwei musste er arbeiten. Das heißt, er wird in den Morgenstunden irgendwann zurückgekommen sein. Hieß das denn für Sie und für Ihre ganzen Geschwister, für diese große Familie, also insgesamt 7 Kinder, dass Sie still sein mussten, weil Papa geschlafen hat den ganzen Tag über?
Wahrscheinlich, ich kann mich gar nicht erinnern, weil wahrscheinlich gehörte es zur der Disziplin, die man uns gelernt hat und der Respekt. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter uns anschrie und sagte, ruhig, dein Vater schläft oder so. Also ich glaube, das war so. Wir haben das schnell mitbekommen und da war der Respekt war da. Und
stellen Sie uns Ihre Mutter ein bisschen vor. Sie ist ein unglaublich wichtiger Mensch. Die Mütter sind wichtige Menschen in unser aller Leben. Ihre Mutter hat einen extrem wichtigen Platz in ihrem Leben eingenommen. Und umgekehrt, glaube ich, auch Sie, das Nesthäkchen, das letzte Kind. Sie hat viel durch Sie nochmal erlebt. Sie durfte viel durch Sie erleben. Nicht genug, leider.
Meine Eltern waren wichtig. Also mein Vater natürlich, weil er arbeitete, sah ich nicht so. Und wenn mein Mädchen ist wahrscheinlich seine Mutter immer ein bisschen näher. Und wie gesagt, ich war die Letzte. Der Unterschied zwischen meinen großen Brüdern war doch ziemlich groß vom Alter her.
Wie viel ungefähr?
Oh, 10 Jahre? Mhm. Oh nein, also ich sag 10, 20.
Oh, wow.
Ja, 20. Ja. Und also meine Brüder, die waren da alle stolz und froh, dass meine Mutter das da auch ein bisschen raus konnte und ein bisschen was anderes leben konnte.
Durch und, Sie, durch meinen Sie
ja,
jetzt,
weil
oder?
Ja, weil ich auftrete Samstagabends, natürlich mehr, es war ein Spiel am Anfang, dann wurde es mehr so ein Weg, sich auszutoben und dann ist es eine Leidenschaft, es gehört zu meinem Körper irgendwie, ohne Singen würde was fehlen, also und
erzählen Sie uns, was war Ihre Mutter für ein Mensch?
Sehr sanft, aber auch sehr, sehr streng. Mhm. Aber sie lernte uns Disziplin, Ordnung und
Haben Sie das Gefühl, das sind deutsche Eigenschaften? Sie ist ja Deutsche gewesen.
Ich würde sagen, ja. Was ich vorher nicht so fühlte, aber jetzt so mit den Jahren und weil ich schon ein bisschen so, wenn ich nach Frankreich gehe oder komme nach Deutschland, dann spürt man das ein bisschen mehr. Und ich sehe es auch mit Freunden, französischen Freunden, die sagen, die Disziplin, die du hast und alles ist immer aufgeräumt und so. Und sage ich, ja, okay, das ist meine deutsche Seite. Aber ist ja gut auch.
Sind Sie auch laissez-faire zu Hause oder merken Sie schon, dass Sie sehr akkurat sind?
Oh, nein, das ist gut, dass man...
Zwingen Sie sich manchmal dazu, nicht so akkurat zu sein? Zwingen Sie sich manchmal dazu, die Dinge nicht zu kontrollieren?
Nein, aber im Leben vielleicht zwinge ich mich, dass es nicht so eingeordnet ist, dass man nicht, man macht es so, dann kommt diese Phase und dann kommt diese und diese. Das versuche ich ein bisschen zu ändern, aber in den Schränken oder auf den Tischen oder dann, nein, weil es kann eingeordnet sein und die Menschen fühlen sich doch wohl, weil sie sind willkommen. Mhm. Und das ist das Wichtigste. Und weil es gibt ja Leute, die so eingeordnet sind, dann das, ja, da traut man gar nicht in die Wohnung zu gehen. Und das, das habe ich nicht so. Und das ist wahrscheinlich auch die beide Seiten von meinem Charakter, diese Sensibilität und diese Sensibilität von meinem Vater und die Tür immer offen, jeder kann Hallo sagen und ich würde sagen so, ist ja immer besser, wenn man das Beste von beide hat.
Ja, in der Tat.
Und ich glaube, in meinem Leben und wahrscheinlich in meinem Beruf, weil es ist eine Leidenschaft, aber auch ein Beruf, weil man muss viel arbeiten, ist es gut, beides zu haben.
Also Ihr Leben ist schon ziemlich eingetaktet. Das ist auch wahrscheinlich gar nicht anders zu bewerkstelligen. Ich weiß das auch nur, weil ich viel über Sie gelesen habe. Mhm. Also Sie jagen sich schon ganz schön. Da ist nicht viel Luft dazwischen. Es gab ein bisschen Luft, aber Tournee, Studioalbum, Tournee, Livealbum, Studio.
Ja, vielleicht auch, weil manchmal rennt man von einem Schmerz weg oder man will ein anderes Leben oder auch das Gegenteil, weil auf der Bühne zu stehen, dieses Teilen mit dem Publikum ist was Schönes.
Das ist Ihr Methadon, glaube ich.
Das ist eine Liebe, ist eine Treue. Das ist, man bringt die Leute in was anderes als ihre Probleme am Tag. Oder das ist eine Stärke, die wir haben. Und das ist wichtig. Und jetzt, vielleicht ist es das, aber auch...
Sprechen wir gleich nochmal über die Liebe zum Publikum und zurück. Wir spielen jetzt Adele, Someone Like You. Mhm. Gibt es dazu irgendeine Geschichte zu erzählen oder warum?
Ich liebe dieses Lied, aber ich finde auch, dass sie eine wirklich tolle Stimme hat. Also sie hat diese hohen Noten, die nicht technisch klingen und wo man nicht sagt, ja, die kann singen. Aber es berührt trotzdem und das, das ist was... was ich an der Stimme von Adele liebe.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Patricia Kaas. Sie haben bis zu ihrem 6. Lebensjahr nur Saarländisch gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Wort gibt überhaupt. Ich kenne so Moselfränkisch.
Paprika Platt.
Wie klingt das? Ja, geben Sie mir eine Kostprobe.
Was soll ich denn sagen?
Ich weiß nicht. Ich habe mir vielleicht ich helfe Ihnen jetzt, ja? Ich habe mir so 2-3 Sachen rausgesucht und Sie, wenn Sie das hören, dann fallen Ihnen andere Sachen ein. Wir versuchen es mal. Also wozu heißt zum Beispiel vor wat? Habe ich so gelesen, vor wat? Also das ist for what ist ja fast im Englischen so angelehnt. Erkältung ist Freck.
Okay. Stimmt das? Schon die Freck.
Ja.
Ich schon die Freck
heißt, ich bin
Freck.
Erkältet.
Ich habe mich erkältet.
So, dann gibt es hässlich, heißt Schroh.
Schroh.
Ja? Wie sagt
Mensch,
man das?
Mensch ist die Schroh.
Dann habe ich noch schnell, dabber. Dabber? Sagt schnell, dabber? Nein?
Schnell?
Oder vielleicht fällt Ihnen ja jetzt noch was, wo wir eine kleine Exkursion unternommen haben.
Ich muss sagen, das war wie das Deutsch. Ich habe, als ich im Flugzeug war, habe ich gesagt, 3 Jahren habe ich schon kein Deutsch mehr geredet.
Okay.
Ja. Und am Anfang, dann fehlen mir die Worte und dann denkst du, oh, ist das jetzt das Alter? Nein, okay, gut, das ist nur, weil du nicht, und das ist so, mit dem Platt ist das dasselbe, weil wenn ich mit meiner Familie rede, die reden ja doch Französisch. Vielleicht ein bisschen der Mann meiner Schwester, dann sind so ein paar Worte auf Platt, aber wenn ich dann irgendetwas erzählen will, so richtige Geschichte, dann suche ich auch die Worte, sogar in diesem Platt. Okay. Deshalb, jetzt wenn Sie fragen, muss ich plötzlich...
Wahrscheinlich passiert es aber automatisch, wenn Sie mit Leuten von früher sprechen. Also Sie sind ja inzwischen Ehrenbürgerin, seit 2006, glaube ich.
Ja, genau.
Wenn Sie also nach, helfen Sie mir nochmal, Stieringen-Wendel, spreche ich jetzt?
Stieringen-Wendel?
Stieringen-Wendel. Mhm. Wenn Sie dorthin kommen, Sie versuchen, wenn Sie dorthin kommen, jetzt nicht einen auf großer Weltstar zu machen. Sie versuchen auch tatsächlich so ein bisschen bescheidener aufzutreten, jetzt nicht mit irgendwelchen Statussymbolen dort aber anzuecken.
Es war mir von meiner Familie, als weil ich darüber rede in dem Buch. Ja. Es war mehr meine Familie. Das war nicht dann plötzlich mit ausgeflippten Sachen da in die Familie. Also es... dass man die Schwester, die gegangen ist, dass man die auch wieder ein bisschen findet, was ein bisschen auch in beide, wie sagt man, Kompromiss, ein bisschen kompromissisch ist, weil ich kann nicht dieselbe sein, die ich war, weil ich das Leben, das ich hatte, es ist da, es gehört zu meinem Leben, ich kann es nicht ändern, aber das heißt nicht, dass es im Inneren, dass ich das Wichtigste vergessen habe und was man mir gelernt hat.
Was ist denn das Wichtigste?
So zu denken, wie ich denke. Also kann man das jetzt erklären? Ich weiß es nicht. Sich freuen über etwas, das sehr einfach ist. Ein Lächeln, ein Wissen, wo man herkommt, was man zu Hause gelernt hat. Ein Geruch von Schokoladenkuchen oder solche Sachen. Und das ist das Wichtigste. Und am Anfang war es für mich ein bisschen ein Problem, weil ich hatte immer dieses Gefühl, dass ich zwischen meiner Familie und mir diese Distanz, also sie gibt es ja von den Kilometern her, aber fast wie ein wie sagt man, ein Charme, wo man sich sagt, ich kann mich ja nicht schämen für das, was ich erreicht habe. Ich habe eine schöne Wohnung. Wenn ich meine Brüder in meine Wohnung einlade, werden sie vielleicht denken, naja, sie hat es einfach. Mhm. Und wie gesagt, das Buch, das ist eine Therapie auch für das gewesen, weil wenn ich jetzt meine Familie einlade, dann ist es mir ein Stolz zu sagen, schau mal, ich habe gearbeitet, für so eine Wohnung zu bekommen. Und es ist immer so die Angst, dass man dich einschätzt, anders einschätzt, weil du ein anderes Leben hast. So wie die Leute manchmal denken, Erfolg, okay, die hat keine Probleme, die ist nie alleine. Die kann an ihrem Geburtstag oder an Weihnachten nie alleine sein. Wieso? Aber ja, es gibt es. Natürlich gibt es. Und das ist sehr extrem, weil wir haben viele Leute um uns herum. Und dann plötzlich ist man allein und man sucht auch daran, weil es auch wichtig ist, diese Momente, dass man diese Momente hat. Aber man muss sehr, sehr, sehr aufpassen, dass man diese Momente nicht zu lange nimmt, weil dann sperrt man sich wirklich ein. Aber man hat manchmal Angst, weil man wird immer geschätzt über all, was man sagt und was man tut. Und,
aber das wird Ihnen immer so gehen. Deswegen ist auch eigentlich die Liebe zum Publikum ist ja auch eine, ich habe es vorhin Methadon genannt. Es ist schön, weil das Publikum ist Ihnen treu, aber das Publikum ist auch launisch. Das Publikum ist auch nicht nur eine Masse. Das Publikum sagt, Album 3 ist mir zu amerikanisch. Ja, ich liebe dich nicht mehr.
Ja.
Und insofern ist es eigentlich auch wie ein Mensch, den man wieder verführen will, den man wieder überzeugen will. Hier bin ich doch. Ich bin doch noch die Alte. Und gerade als Künstler will man natürlich aber sich auch verändern. Man will ja auch andere Facetten zeigen. Und was will das Publikum? Es will die alte Künstlerin sehen. Es will neue zu neuen Ufern, neue Lieder mitsingen. Man ist hin und her gerissen.
Wahrscheinlich hat, ich sage wahrscheinlich, weil ich es nicht weiß, aber wahrscheinlich hat das Publikum das richtigste Auge auf einen Artist. Weil man tut etwas und dann geht man ein bisschen verschiedene Wege. Warum? Weil die Mode ist so, oder weil plötzlich triffst du jemanden, der dich so inspiriert, oder in deinem Leben passiert etwas, was du brauchst es und musst extrem in diese Richtung. Und irgendwie bringt dich das Publikum immer wieder ein bisschen zurück zu das, was du wirklich bist, muss ich sagen.
Aber ist es nicht auch so, dass darunter viele Künstler leiden, weil im Extremfall, man geht auf, ich weiß nicht, mir fällt jetzt nur Marianne Rosenberg ein, ja, die unglaublich viel experimentiert hat in den letzten Jahren und sich auch neu positioniert hat und dann kommen die Menschen treu zu ihren Konzerten. Aber wenn sie warten darauf, dass sie Er gehört zu mir singt oder Marleen oder, und sie kennen, sie werden diese Lieder auch haben, wo sie denken, oh Mensch, wieso wollt ihr jetzt unbedingt dieses Lied hören? Warum? Ich bin doch schon viel weiter. Ich möchte das nicht immer wieder singen. Ich hasse es inzwischen, sowas. Auch das wieder ein Kompromiss, den sie vielleicht...
Ja, aber ich glaube, das Publikum versteht auch, dass man erwachsen wird, dass man sich naturell ändert auch. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht generell, aber ich würde sagen, ich hatte Albums, die weniger Erfolg hatten, natürlich. Und ich glaube, in jeder Karriere gibt es das. Man muss es selbst verstehen und damit leben.
Und vielleicht muss man es auch selbst gut finden. Also in dem Moment, wenn Sie experimentieren und Sie sagen, okay, ich mache jetzt ein Album, das ist amerikanischer, Sie nehmen es in New York auf mit Produzenten und Sie selbst sind aber zufrieden mit dem Ergebnis, dann kann man vielleicht auch leichter damit leben, dass das Publikum es ablehnt.
Kann ich mir vorstellen. Genau, weil es ist, weil an diesem Moment, wo du diese Entscheidung nimmst, hast du diese Entscheidung genommen, weil du dich so gefühlt hast, weil du das brauchst. Natürlich ist man immer froh, wenn man viele Leute auf den Konzerten hat und plötzlich gehst du auf Tour und hast weniger. Ich kann nicht sagen, dass es nicht enttäuscht. Natürlich, weil wenn man mich fragt, ist es schwierig, mit Leuten zu leben, die dich immer anschauen und die dir ein Autogramm. Es ist schwierig, ja, aber wenn es das Gegenteil plötzlich wäre, da hätte ich Angst davor. Mhm. Weil es würde sagen, es ist fertig, es ist aus. Dann hätte ich ein richtiges Problem. Aber da, nein. Und also in Frankreich auf jeden Fall, 25 Jahre Karriere, macht uns sehr, sehr jung. Was die Leute sagen, sie hatten immer einen Respekt. Sogar wenn ich diese Momente hatte, wo man weniger meine Musik hörte, es war immer dieser Respekt, es war immer irgendwie diese Popularität, weil die Leute sich nah von mir fanden. Ich weiß nicht, weil es eine Wahrheit gibt. Ich weiß nicht, warum. Das ist, was die Leute sagen. Und sie lieben, dass ich diese Risikos nehme, diese Challenge. Manchmal sagen, okay, non, warum habe ich da eine Straße und darf nicht mal sehen, was es da oder da gibt? Im Leben, man hat eine Intelligenz, aber Kultur lernt man jeden Tag. Man trifft Leute und man nimmt alles mit sich so und bringt es nach vorne. Und so ist es auch in der Musik. Und da, wo es gefährlich wird, ist manchmal trifft man Leute in Plattenfirmen und dann, die sind neu. Ah, jetzt müssen wir das so machen, weil schon wird es nicht gespielt. Und da manchmal kannst du dich verlieren, weil wenn man Musik macht, wo man nur denkt, vielleicht, ja, wenn es nicht eine Karriere ist, sondern ein Album oder ein Lied oder so, dann kannst du dich da rein verlieren, ja.
Amy Winehouse haben Sie mitgebracht. Die hat sich auch verloren. Ja. Leider.
Ja.
Back to Black heißt das Lied, für das Sie sich entschieden haben. Sind Sie sich mal begegnet?
Nein. Ich hätte gerne mit ihr gesungen. Es hätte mir gefallen. Weil auch eine spezielle Stimme, eine Personalität, okay, vielleicht ein bisschen zu extrem. Und sehr, also schade, sehr traurig, mhm, das Ende.
Amy Winehouse, Back to Black. Zu Gast ist heute Patricia Kaas. Sie haben schon als sehr kleines Mädchen, haben Sie vorhin schon angedeutet, gemerkt, Sie singen unglaublich gern. Das war für Sie keine Anstrengung, es war Freude. Mhm. Und es muss auch in der Gegend, in der Sie groß geworden sind, viele Möglichkeiten gegeben haben. Kleine Gesangswettbewerbe. Heutzutage gibt es ja 1000 Casting-Shows, aber das war sicherlich nochmal ein anderes Format in bei der Kirmes, Gaststätten, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das waren so Wettbewerben, die es heute wahrscheinlich noch gibt, in kleinen Städten, auf dem Marktplatz, ich sage auch in der Schule, auf der Kirmes, da hast du so, weiß gar nicht mehr, wie sagt man das?
Freikarten? Oder?
Ja, ich bekomme Freikarten, war auch sehr, sehr nah von all den, wie sagt man, Lieferant, sagen wir?
Lieferant.
Was gab es denn noch? Ja, so, also da habe ich immer mitgesungen. Da hatte ich eine Gruppe kennengelernt und so Jungen aus meinem Ort. Und ich hatte verschiedene Gruppen, mit denen ich gesungen habe. Und danach, ein bisschen später, waren auch diese Bierzelten, die sehr, okay, sehr, sehr schwierig, ja, sind. Also ich sage immer, das ist die beste Schule, mhm, weil da stehst du auf der Bühne, die trinken ein Bierchen und egal, was da auf der Bühne steht und singt. Und da kämpfst du dich durch und sagst, wenn es nur 10 Sekunden, ich möchte, dass er rumschaut und oder sie. Und das ist manchmal schwierig, weil du vom Sound und alles, ist es katastrophal. Aber diese Schule, die braucht man nachher.
Das glaube ich, wobei ich fand das unglaublich interessant, gelesen zu haben, dass Sie als Profi, also nochmal irgendwie 25 Jahre Karriere, viele, viele Millionen verkaufte Tonträger, ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte haben Sie es irgendwann mal gezählt?
Nein.
Sie haben ja so viele Tourneen auch gemacht. Es müssen also auch mehrere tausend Konzerte, also fünf, keine Ahnung. Es ist, anyway. Und dass es doch sein kann, wenn Sie auf der Bühne stehen, und Sie sehen, da ist jemand unaufmerksam oder da ist jemand gelangweilt oder jemand ist einfach nur als Begleitung mitgekommen. Man sieht es ihm an, er findet selbst keine Freude. Dass diese Person die Macht hat, Ihnen den Spaß oder die Liebe des Publikums so ein bisschen zu verderben, dass Sie versuchen, diese eine Person zu erobern.
Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen an Selbstvertrauen, wenn sowas passiert, weil dann denkt man, okay, es gefällt ihm nicht. Oder obwohl man hat mehr als die Hälfte der Leute, die froh sind. Aber ja, also ich weiß nicht, wie man es erklären kann. Und das war in Österreich. Aber er saß auch in der ersten Reihe. Warum saß er in der ersten Reihe? Ich könnte ihn nur ihn sehen. Und ja.
Sie sind vor ihm auf die Knie gegangen.
Ja, weil ich wollte einmal einen Applaus, nur einmal als, nur Respekt, weil vielleicht liebte er nicht die Musik, die ich mache und es war so seine Freundin, die ihn mitgeschleppt hat und kann ja sein. Aber wenn man so gibt, 2 Stunden lang, komm, jetzt ein bisschen etwas und.
Haben sich Ihre Blicke einmal getroffen?
Ja, ich war ja vor den Knien, vor ihm.
Und was hat er?
Und hab ihm gesagt, nur einmal, bitte, einmal nur klappen. Und er hat es dann getan. Und da war ich froh.
Hat er gelächelt?
Ja.
Na, Gott sei Dank. Aber was für eine Anstrengung in einer Halle mit 3000 Leuten, wenn da 4 Menschen sind. Aber oh, wow, na, das geht nicht. Naja, normalerweise haben Sie ja ein sicheres, gutes Gefühl. Wobei sich hin und wieder auch bei Ihnen jetzt im Laufe der Zeit Lampenfieber komischerweise einschleicht. Sie sagen ja, früher war das irgendwie überhaupt gar nicht so. Sie konnten das gar nicht erwarten. Mhm. Sie wollten rausrennen in ihr Element. Und jetzt ist da vermerkt so eine, würden Sie es Unsicherheit nennen, eine Angst?
Angst habe ich mehr so, wenn mein wenn meine Familie da ist, da habe ich wirklich, was man Lampenfieber nennen kann, weil dann habe ich das Gefühl, man muss besser sein oder ja, sie werden kritischer sein oder
sind sie
es denn? Das ist doof.
Sind sie denn überhaupt kritischer?
Nein, sie sind nicht kritischer. Aber ich weiß auch nicht, weil vielleicht ist man auch gewöhnt, man hat Leute um dich herum. Ich spreche nicht die wichtig sind, die jeden Tag da sind, deine beste Freundin oder die dich beschützen. Ich spreche von den anderen Leuten. Wenn du ein Konzert gibst, das ist fühle ich immer komisch. Nach dem Konzert hast du immer Leute, die in die Garderobe kommen und die Hallo sagen und so. Und ich finde das immer, ich kann es verstehen, dass die den Artist treffen möchten, aber ich finde es immer irgendwie ein bisschen doof, weil keiner würde sagen, das war jetzt nicht gut. Und ich weiß genau, dass meine Familie, die würden ehrlich sein, die würden sagen, naja, ist was anderes. Vielleicht nicht so direkt, aber ich würde es spüren, weil sie würden irgendwie, okay, ja. War das nicht ein bisschen laut oder war das jetzt nicht ein bisschen, die würden irgendetwas finden. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber ich muss auch sagen, dass mit der Zeit, es ist nicht eine Angst, vielleicht ist es mehr eine Fragilität, weil, Fragilität?
Ja, eine Zerbrechlichkeit.
Zerbrechlichkeit. Ja. Vielleicht weil, weil die Zeit vergeht und weil ich vielleicht jetzt sagen menschlicher wäre, nicht sehr positiv für mich für die Jahre, die ich, aber
na, sie zeigen vielleicht mehr, sie zeigen sich vielleicht mehr, ja.
Ich akzeptiere es auch mehr, dass man es nicht immer schafft, dass man und vielleicht deshalb habe ich diese kleine Angst, die ich mehr heute fühle als früher. Aber es ist vielleicht auch, weil wenn man jung ist, ein Kind ist im Kopf, da gibt es vieles, wo man nicht Angst hat. Und weil
los, es, ja. so, man macht das einfach.
Es gehört zum
man
Leben, ist, ja, es ist so, man denkt nicht. Und da ist es, vielleicht liegt es auch daran.
Das ist die Schattenseite all der Erfahrungen vielleicht. Man verliert seine Leichtigkeit ein bisschen. Woodkid haben Sie mitgebracht. Das ist eine französische Band. Eine
französische Band. Sie sind zwei Männer. Also einer singt, sie komponieren und er ist von der Basis her ist er ein Realisateur. Er macht Videoclips normalerweise oder kleine Filme. Es ist so zwischen Elektro und am besten hinhören.
Ja,
aber,
machen wir gerne.
Aber ich liebe diese Mischung.
Radio 1. Hörbar Rust.
Für alle, die glücklich leben und für alle, die unglücklich leben, also eigentlich für alle Menschen jetzt selig ohne dich. Zu Gast ist heute Patricia Kaas. Das waren Selig ohne dich. Patricia Kaas ist heute hier zu Gast und es gab nicht nur positive Reaktionen, als Sie damals Ihr Talent für sich entdeckten und fröhlich als Petit Patrice durch die Welt gingen und sangen und auch den einen oder anderen Wettbewerb gewonnen haben, sondern es gab dann natürlich auch Neid, auch Freundinnen, die dann vielleicht doch keine waren.
Ja, also ich glaube auch, das liegt an dem Alter und wenn man so in einer kleinen Stadt wohnt, da ist schon ein bisschen so Neid das Alter, ne, das hat nichts zu tun, weil die Eltern stört es auch, weil wie oft habe ich gehört,
sie glaubt wohl, sie ist was Besseres, wahrscheinlich sowas, oder?
Obwohl wir es nicht auf den Dächern geschrien haben, dass ich eine Sängerin bin, also, aber das wusste man ja, wenn man in so einer kleinen Stadt wohnt. Und irgendwie waren dann die Leute immer ein bisschen, ja, okay, sie hatten eine bestimmte Stimme, ja, okay, aber keiner glaubte daran. Und komischerweise die Leute, die ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt zurückgehe und treffe ein paar Leute, die so meine Mutter kannten, sagen dann, ich habe es deiner Mutter immer gesagt. Und da, okay, bon, wenn sie jetzt stolz ist, ja gut, weil, ja, es ist Neid, aber es ist auch, ich weiß auch nicht, das ist manchmal ein bisschen, was auch ein bisschen Angst macht, weil ich hatte immer Angst, zurück in meine Stadt zu gehen. Ich wollte gar nicht auftreten, weil ich habe gesagt, das ist...
Was sind denn die häufigsten Fragen, die man Ihnen stellt, so in Verklärung dieser prominenten Welt? Also nun haben Sie auch wirklich schon unglaublich interessante Menschen kennengelernt. Männer wie Alain Delon haben sich in Sie verliebt. Sie sind jetzt noch befreundet, glaube ich, was auch immer daraus geworden ist. Es ist natürlich schon eine andere Welt für Menschen, die das sonst vielleicht in der Zeitung lesen. Auch Ihre Mutter hat das früher in der Zeitung gelesen. Aber welche Fragen stellen sich die Menschen in Ihrem Ort, aus dem Sie kommen? Welche Fragen stellen Sie Ihnen?
In meinem Ort? Ich weiß es nicht, weil ich nicht so in Kontakt bin mit diesen Leuten. Also ich sehe meine Familie und dann bin ich bei meiner Familie. Oder wenn wir dann mal rausgehen, um Kegel zu spielen, alle zusammen, weil ich versuche es ja immer so zu organisieren, dass wir alle zusammen sind, was am Anfang ein bisschen schwierig war, weil die ersten Weihnachtszeiten zum Beispiel wollte ich, dass wir Weihnachten so erleben, wie wir es früher hatten.
Und, mit den Eltern, als die Eltern noch lebten.
Ja, ja. Als die Eltern noch da waren. Und eine große Familie, das ist nicht leicht, so eine ganze Familie zusammenzubekommen. Und da dachte ich, okay, dann gehen wir in ein Restaurant und dann sind alle Brüder da und Geschwistern und
Karin
und genau meine Schwester und weil ich wollte auch nicht sagen, wir kommen alle zu dir, ich wollte nicht eine Arbeit dazu bringen und dann konnte ich manchmal ein bisschen hören, ja, für sie ist es auch leicht und das waren auch diese kleinen Dinge, die mir Angst machten, weil es war nicht so gedacht. Ich wollte nicht sagen, komm, ich lade euch ein in ein Restaurant. Das war ja nicht so. Und jetzt mache ich es wie meine Familie es sieht. Ich nehme an Weihnachten nehme ich den Schnellzug, gehe ich zu mir und nehme ein Auto und dann zu allem. Nehme ein bisschen Liebe von allem und gebe ein bisschen Liebe. Keine Geschenke dürfen wir nicht.
Nein?
Nein. Weil sie sagen mir, wir lieben dich nicht, dass du Geschenken bringst, okay?
Aber dürfen denn ihre Geschwister untereinander sich Sachen schenken? Denn eigentlich ist es ja gemein.
Nein, nicht wirklich, weil wir hatten das nicht damals.
Nein, damals nicht, aber jetzt könnte man doch,
machen das auch nicht, weil die Familie wahrscheinlich so groß ist. Oder müsste dich organisieren und sagen, okay, dieses Jahr schenkst du ihm ein. Oder das wäre ein bisschen kompliziert und... Und ich habe meinen Nephew, da bin ich Patin, da werde ich immer beschimpft, weil nicht das und nicht das. Und ich sag, dann hast du schon 2 Monate vorher den Stress zu sagen, okay, ich wollte ihm einen Computer schenken, wie kriege ich das jetzt rüber? Wie kann ich das jetzt erklären?
Ja.
Das ist furchtbar, aber naja, aber ich respektiere es, weil meine Schwester sagt, die dürfen nicht so verwöhnt sein. Sie müssen auch verstehen, was das Leben ist.
Wie natürlich, man das und sie muss. Hat ja recht. Aber das sagen alle Mütter. Und sie sind natürlich, sie fühlen sich doppelt angreifbar, weil sie glauben natürlich auch, die sehen jetzt die berühmte Sängerin und ich habe mehr Geld als die anderen. Aber glauben Sie, viele Patenonkel und viele Patentanten sitzen jetzt da und sagen, ich kenne das. Ich darf mein Patenkind nicht zu sehr verwöhnen, dann kriege ich Ärger und so weiter. Überhaupt glaube ich, dass sie sind in einer, auch da familiär, so kommt es ein bisschen rüber, in einer sehr angreifbaren Position. Vielleicht weiß ihre Familie gar nicht, wie viel sie ihnen umgekehrt bedeuten durch ganz einfache Sachen. Also ich mache das fest an dem Korsika-Urlaub, über den sie ein bisschen geschrieben haben.
2000, ja.
Das Jahr 2000. Vier Wochen die ganze Familie zusammengetrommelt.
2 Wochen.
Ach so, okay, 2 Wochen, aber immerhin, okay, 2 Wochen.
4 Wochen wäre zu viel gewesen.
Dann wäre es interessant geworden, denn Sie schreiben auch, es war wunderschön, wir haben uns total gut verstanden, es war eine gute Zeit. Und Sie schreiben nicht aber, sondern ganz normal, wir haben keine tieferen Gespräche geführt, wir sind nicht so an die Substanz gegangen, wir haben uns nicht vertraulich miteinander unterhalten. Sie erklären das auch ein bisschen dadurch, dass das in Ihrer Familie so nicht üblich ist, oder
ja,
war?
Es werden nicht viel Fragen gestellt, es wird nicht so über seine Probleme geredet. Es ist alles so ein bisschen, ja, alles so innen. Aber deshalb sind sie auch alle sehr sensitiv, glaube ich, so sehr, wie ich, sehr, sehr, sehr
empfindsam vielleicht.
Empfindsam und sehr, sehr, was war jetzt, zerbrechlich für gewisse kleine Sachen. Wie du vorher sagtest, die Geschenke oder so, vielleicht. Aber weil wir wurden so aufgezogen und...
Haben Sie das Gefühl, eigentlich möchte ich die Frage lieber mit du stellen, hast du das Gefühl, dass deine Geschwister dich so sehen, wie du bist?
Ich
sehen sie nicht immer etwas mehr? Sehen sie zu wenig von Patricia?
Man müsste die Frage meinen Geschwistern fragen, weil ich weiß es nicht, weil wir nicht darüber reden. Aber ich kann doch fühlen, dass sie manchmal Angst haben, dass ich zu viel gebe, weil sie ja die Konzerten sehen und so. Und sie hören mich auch am Telefon, wenn ich sage, na ja, heute bin ich alleine oder so. Wenn ich sage, heute ist es nicht, sind an vielleicht wichtige Tage, Geburtstag oder dann spüren sie es. Aber und wenn ich auch plötzlich dann dort bin und wir gehen kegeln zusammen, weil wir Spaß haben wollen oder so, dann ich glaube, die spüren es auch. Aber auf der anderen Seite gibt es auch dieses, wie ich am Anfang das Interview sagte, dieses, wo man sich sagt, wie? Die kann doch keine Probleme haben.
Du bist auch, glaube ich, bleiben wir beim Du? Du ja, hast angefangen.
Okay. Ich habe angefangen. Ja, aber wir sprechen so über Persönliches.
Ja, eben, ja. Aber ich muss natürlich die Höflichkeit wahren. Okay. Wir sind uns nie vorher begegnet. Ich habe dich ja auch durch das Buch erst kennengelernt. Und du bist, wie so viele Menschen natürlich auch verschiedene Seiten in sich haben, bist du jemand, der viel zu stark ist, um gerettet werden zu können. Und doch, glaube ich, bist du sehr, sehr verwundbar und möchtest viel häufiger gesehen werden. Und man schätzt dich dann falsch ein. Man sieht dann die starke Patricia, aber deswegen war das auch, glaube ich, wirklich gut, dieses Buch geschrieben zu haben, auch wenn du es nicht selbst geschrieben hast. Du hast deine Gedanken und Gefühle da reingepackt. Du legst dich auf den Rücken. Du zeigst schon, du hast ganz viele traurige Momente in deinem Leben gehabt. Du hast viel gelitten und du hast viel getrauert.
Boah, ich hatte auch, weil es im Buch sind auch die schönen Momente. Ja. Jetzt reden wir über diese. Aber
nein.
Es ist traurig zu sagen, aber diese Momente sind die, die dir auch das Leben lernen irgendwie.
Ja.
Und nochmals, wie man uns es zu Hause gelernt hat, gibt es immer irgendwie ein Licht. Man muss ins Licht schauen und sich nicht beklagen, sondern nach vorne sehen und sich durchkämpfen.
Ja, würde man jetzt wahrscheinlich wieder sagen, da würden jetzt seine französischen Freunde wieder sagen, wow, das ist jetzt wieder die deutsche Seite, man darf sich nicht beklagen, man muss nach vorne schauen, man muss weiterkämpfen. Ja, aber man hat nicht immer die Kraft dazu. Manchmal braucht man Hilfe, man muss andocken. Und zu Beginn der Sendung hast du gesagt, Trauer, es gibt ja gar keine Trauerarbeit mehr. Oder es wird ja kaum noch... sagen wir, es bekommt nicht genug Platz. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den immer mehr Menschen in unserem Alter, ich bin 44, du bist 45, die Eltern werden älter oder sterben, Freunde werden krank oder sterben. Und die Trauer ist für einen Außenstehenden sehr schnell vorbei. Geht es dir noch schlecht? Vor 3 Wochen ist deine Mutter gestorben. Ist schon wieder, geht es dir okay? Bist du okay? Geht es dir gut? Du hast deine Trauer ganz lange in dir gehabt und es braucht manchmal unglaublich, es braucht Jahre manchmal.
Und es bleibt auch, es bleibt hier. Es ist die, also Trauer, wenn man
Verletzung,
eine Verletzung hat, aber sie ist zu. Sie ist zu, aber sie bleibt
eine
immer.
Narbe?
Eine Narbe, ja? Genau. Puh. Eine Narbe. Sie ist da. Sie ist zwar zu, aber sie bleibt immer. Und man muss damit leben. eine Trauer. Ich bin immer ein bisschen davon gerannt und habe mir immer gesagt, stark, stark, stark sein. Und es hat bisher immer geklappt. Und obwohl ich manchmal Momente hatte, wo ich ein bisschen trauriger war oder so. Warum? Weil ich spreche jetzt nicht nur an diesen traurigen Momenten, aber man ist auch ein Mensch. Und manchmal sogar in Liebesgeschichten, über die ich nicht rede, weil es war nicht ein Buch über die Männer, die ich kenne, aber gekannt habe. Aber sogar da, manchmal sagte ich mir selbst, mein Gott, hast du einen Stein anstatt einen Herzen? Oder warum bist du so? Ich selbst hatte mir das gesagt, weil ich fühlte, dass in manche Situationen nahm die Stärke, die Sensibilität. Es war immer die Stärke, die am wichtigsten
deine
war.
Deine Disziplin hat vielleicht.
Und diese Selbstständigkeit, ja. die das alles. Und ich muss sagen, nach diesem Buch, wie ich sagte, das hat mir viel geholfen in verschiedenen Sachen, weil dieses negative Auge, weil ich bin sehr, sehr kritisch über mich selbst. Warum? Weil es sind Sachen, die ich nicht liebe an mir, weil...
Du hast einen wunderschönen Mund und du magst deinen Mund nicht.
Nein, aber das ist ja ein Detail. Manchmal, als ich nach Paris kam, hatte ich diesen Komplex von deutschen Akzent. Heute, wenn ich einen deutschen Akzent habe, ist es mehr charmant wie ein französischer Akzent in Deutschland. Mhm. Aber all diese Sachen, wo man... Diese Sachen, die ich nicht gelernt habe oder so, das war alles für mich sehr kompliziert zu akzeptieren von mir selbst. Und ich hatte immer dieses kritische Auge auf mich. Es war immer besser bei den anderen. Mhm. Und seit ich dieses Buch gelesen habe, obwohl es meine Autobiografie ist, als ich es geschlossen habe, habe ich das erste Mal in meinem Leben gesagt, du hast nichts mehr zu beweisen. Mhm. Und du bist eine schöne Artist, eine schöne Frau. Und das heißt nicht, dass ich noch immer zweifle in verschiedenen Situationen. Zum Glück, ich würde mich hassen, wenn ich morgen aufstehen würde und mir sagen würde, toll bist du. Nein, zum Glück. Aber das hat sich so alles geändert. Jetzt habe ich zwischendurch einen Film gedreht, in den ich eine Rolle gespielt habe. Es ist ein sehr wichtiger Film, in den ich eine Rolle von einer Mutter spiele, die ihre Tochter verliert, die 20 Jahre alt wird und stirbt an diesem Tag. Und alles zerbricht rundherum. Der Ex-Mann ist schwierig, der Sohn, all die Probleme, die man so gar nicht kennt, wenn dir etwas so plötzlich im Leben passiert, die Leute, die dich beobachten, die eine sagen, sie ist stark, die andere sagen, schau mal, die geht sogar arbeiten. Mhm. So, mhm. All diese, und ich weiß nicht warum, seitdem das war, es hat sich, die Dreharbeiten waren Ende Oktober fertig und seitdem habe ich dieses kleinen Zittern in mir und weil ich vielleicht viel besser verstehe, was wie es richtig läuft, wenn etwas so passiert und nicht davonlaufen und das Leben, was ich gelebt habe, weil vieles Schönes auch war. Ich konnte, es war nicht nur, man kann sich nicht beklagen, weil ich so aufgezogen wurde, aber ich hatte auch eine Karriere, die ich dachte, ich hatte vieles Schönes, das parallel im selben Moment da war. Und hier in diesem Film, in 5 Wochen Dreharbeiten, plötzlich hatte ich wirklich dieses, wo ich in diese Rolle reinschlupfen musste von jemand, der was, das Wichtigste in seinem Leben, okay, das war das Gegenteil, aber plötzlich sein Kind verliert und ich glaube, all diese Momente zeigen mir die vielleicht die richtigen Emotionen und wie man es richtig lebt, eine Trauer oder so.
Ja, und wie sie nicht weglaufen. Also, weil sie haben gesagt, sie konnten nicht weglaufen. Sie
mussten nicht stehen. Und mein Beruf war ein Beruf, wo man nicht reist. Also in dieser Rolle. Es war eine normale Situation.
Was aufgefallen ist wirklich, ist, dass die Liebe wir alle bekommen viel Liebe von außen, hoffentlich genug, hoffentlich viel. Aber es klingt fürchterlich pathetisch, deswegen spielen wir danach sofort Musik. Aber man hat den Eindruck, dass sie durch diese Aufsicht auf ihr Leben sich selbst endlich mal diese verdiente Liebe schenken. Sonst war es das Publikum, das sie geliebt hat.
Gönnen,
ja, ganz genau, dass sie es wert sind. Oder es waren Typen mit einer Yacht, die toll waren und reich und gut aussahen, aber die ihr Herz doch gar nicht verdient haben oder gesucht haben.
Aber vielleicht auch, weil ich Angst davor hatte. Vielleicht habe ich auch immer diese Leute getroffen, weil ich es so irgendwie im Innen wollte, dass man...
Das heißt es ja oft, aber vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht ist es nicht so, oft sagen Freunde, du ziehst das an, das war doch so, das wolltest du doch, das passt doch zu dir. Vielleicht, wenn es die richtigen Menschen mit den richtigen Herzen gewesen wären, wäre ihre Angst
auch
gar nicht da gewesen.
Man muss auch bereit sein auf das. Und ich sage immer, um wirklich zu lieben, muss man sich selbst ein bisschen lieben.
Das sagen auch viele Songs.
Und ich glaube, ich glaube es. Mal sehen. Mal sehen. Meine nächste Liebe ist vielleicht...
Wer weiß?
Ich glaube, alles hängt so ein bisschen miteinander.
Bestimmt. Wir werden jetzt Udo Lindenberg spielen.
Mhm.
Und zwar Cello.
Radio 1. Hörbar Rust.
So, die letzte halbe Stunde beginnt mit The Verve, Sonnet und zu Gast ist heute Patricia Kaas. The Verve, zu Gast ist heute Patricia Kaas. Sie haben ja keinen Künstlernamen, deswegen what you see is what you get. Sie sind diejenige, die Maschine, die aber am Laufen gehalten wird von verschiedenen Menschen, die sie Familie nennen. Da ist Robert, da ist Cyril und da ist Tanguy auf jeden Fall. Sind das die drei Haupt...
Richard, nicht
Was
Robert.
Was habe ich gesagt? Robert.
Robert ist mein Bruder, mein ältester Bruder. Gehört ja zur Familie. Richard und Cyril sind meine beste Freunde. Cyril ist auch heute dabei.
Ja.
Und ich kenne sie schon seit 25 Jahren. Und sie sind auch die Leute, die sich um mich kümmern, also professionellweise. Und
darf ich eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Die beiden erscheinen bedingungslos loyal. Mit Cyril verband auch mal eine Liebesgeschichte, das ist vorbei. Wobei sie sagen, also sie lieben sich wahrscheinlich auf eine bestimmte Art, denke ich, immer noch. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist tatsächlich, Richard und Cyril haben ja auch eigene Familien, Frauen.
Mhm.
Und ich versuche mir vorzustellen, wie das ist. Sie als doch sehr wichtiger Bezugspunkt für die beiden.
Mhm.
Gibt es da eine Art von Eifersucht oder müssen Sie in vorauseilendem Gehorsam diese Frauen möglichst beschenken, besänftigen, weil ihre Männer so viel Zeit mit ihnen verbringen und weil sie so wichtig sind? Sie nehmen so einen wichtigen Platz im Leben ihrer Ehemänner ein.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass die eifersüchtig sind, weil es wäre kein Grund. Doch, der einzige Grund wäre, dass ich so viel Zeit mit verbringe. Aber es ist, aber von Anfang an wissen sie, dass sie mit mir arbeiten und sie wissen, wer ich bin und dass wir viel unterwegs sind, weil die Touren sehr lange sind oder so und ich glaube, was ich jetzt so spüren würde von beide Frauen, wäre mehr eine Admiration als
Bewunderung.
Als vielleicht an manchen Momenten hassen sie mich, was ich auch verstehen könnte. So wie ich auch manchmal Richard und Cyril hassen kann, weil es ist so in einer Ehe, würde ich fast sagen, aber es ist so. Weil der eine mich zu viel Interviews machen muss und aber es ist so, aber ich bin jetzt nicht die beste Freundin von beide Frauen, weil ich möchte auch nicht das ist ein bisschen komisch für mich, weil ich bin viel mit den unterwegs und dann noch die beste Freundin von den Frauen zu sein, das ist für mich ein bisschen komisch, aber wir verstehen uns alle gut und vielleicht ist ein bisschen Eifersüchtigkeit am Anfang, aber sehr schnell, wie gesagt, ich spreche für andere Leute hier.
Also Sie haben da kein komisches Gefühl, Nein. Das ist alles okay. Wie muss ich mir denn Ihr Leben überhaupt vorstellen an den wenigen Tagen, an denen Sie nicht im Fernsehen sind, nicht auf Tournee, nicht im Studio, sondern in Ihrer schönen Wohnung in irgendeinem wunderschönen Arrondissement, wahrscheinlich, alles in Beige und Grautönen, Kamine, alte Kamine stelle ich mir vor, Ihr Hund springt herum, Tequila. Mhm. Und
das ist schon mein Tag. Da ist nichts dabei.
Erstmal müssen Sie runter. Der Hund muss raus. Der Hund muss pinkeln. So, ja. Setzen Sie sich, machen Sie sich einen Schal um und eine große Sonnenbrille, damit Sie nicht. Sie wollen sich nicht schminken, um mit dem Hund Pischern zu gehen.
Ich finde, eine Frau muss immer ein bisschen geschminkt sein. Das gehört zu meinem, jetzt nicht so, wie wenn du ein Fernsehen machst oder so, aber man muss immer ein Minimum machen und mit dem Altern. Finde ich, ist es noch wichtiger. Es gehört zu einer Frau, dass man, naja, manchmal hat man die Haare ein bisschen so überall, aber die flachen Schuhe, die Joggings, nicht gewaschene Haare, nein, das ist zu viel, das darf nicht
existieren. Sie sind Fran, da ist die Französin, da ist sie wieder.
Ein bisschen,
egal,
ein Minimum. Es gibt natürlich Tage, wenn ich so zu Hause rum bin den ganzen Tag und dann plötzlich schaue ich auf die Uhr, es ist schon 12 Uhr, also Midnight oder 1 Uhr morgens und sage, oh, jetzt gehe ich schnell mit dem Hund, dann schnell. Und da kannst du sicher sein, dass du jemanden triffst, der dir sagt, kann ich ein Foto haben? Und dann sagst du, oh no, ist ein bisschen spät jetzt, no? Nein, sagt, ich war jetzt die ganzen Sie sehen doch gut aus. Ah, okay. Dann ist es sehr schwierig, Nein zu sagen. Aber
vor allen Dingen
und du weißt genau, wenn du Nein sagst, dass er dann
ja.
direkt ins Gesicht ändert. Das passiert. Aber so ein Tag, wo ich nicht unterwegs bin, das ist genau das. Zu Hause rumhängen, langweilen, das ist dann die.
Kannst du dich langweilen?
Ja. Aber es kommt drauf an.
Eine gute Langeweile. Also so einfach
ist eine schöne, weil man aufräumt. Das gehört ja zu meinem Charakter, wie man es weiß. Aber so. Und es gibt ja immer was zu Hause zu tun. Und, oder dann gehst du nach außen und siehst Freunde, gehst essen. Es ist wahr, ich gehe nicht viel in so Orten, zum Beispiel Kino, weil dann bist du wieder mit Leuten, die ein bisschen so...
Aber du bist auch früher nicht oft ins Kino gegangen.
Nein, bin auch früher nicht.
Du bist kein Kinofreund, das glaube ich sagen zu können.
Und das sind so meine... Oder ein Shopping-Day natürlich, für eine Frau hat auch so einen Tag, wo man shoppt. Und,
Hermes, Bugatti,
Nein, nicht nur, hätte ich jetzt gesagt, aber Bugatti, Hermes... Ich habe Marken, die ich liebe, die zu mir passen, aber wenn ich mit Freunden gehe, die haben nicht das Geld, dorthin zu gehen, da gehen wir auch woanders, brauche ich nicht. Ich finde immer eine alte Jeans, die zu einer schönen Jacke passt oder ein paar so Schuhe, die...
Ja, wir müssen jetzt nicht alles kaputt machen. Wir müssen jetzt die Fantasie der männlichen Hörer noch so ein bisschen anheizen, was das Klischee der Parisienne, der Frau, der...
Ich bin aber nicht Parisienne.
Nein, ich weiß. Aber du lebst in Paris.
Ja, aber ich bin nicht...
Wenn du nicht in der Provence bist. Oh, über das Haus können wir auch noch sprechen. Aber erst müssen wir Musik spielen. Und zwar ein schöner Film, ein trauriges Lied.
Ja.
Und den Namen musst du aussprechen.
Abel Korzeniewski, er ist ein Komponist für Musik, Filmmusik. Und als ich diesen Film gesehen habe von Tom Ford, Single Man, liebte ich wirklich diese Musik. Und ich habe mir ein bisschen diesen Traum erfüllt, weil ich wollte, dass die Musik, die Arrangements von Edith Piaf, die Hommage an Edith Piaf von ihm gemacht werden und er wird sie auch machen. Und das,
darüber sprechen wir, das haben wir noch gar nicht erwähnt in der Sendung.
Und das war für mich, er hat diese Subtilität, es ist klassisch, aber auch so filmmäßig, aber er hat so eine Subtilität, die ich liebe.
Musik Musik aus dem Soundtrack von A Single Man, Regie Tom Ford, mitgebracht von Patricia Kaas. Und wenn Sie sich jetzt sagen, oh, Patricia Kaas, diese Stimme und wie sie redet, aber sie ist auch so schön, dann kann ich Ihnen jetzt sagen, ja, super, dass wir diese Sendung nämlich auch noch fürs Fernsehen mitnehmen. Jetzt holen Sie sich mal einen Stift oder tippen Sie virtuos in Ihr Smartphone ein, Reminder, 18. Mai um 0 Uhr. Also in der Nacht von Freitag auf Samstag im RBB-Fernsehen können Sie diese Hörbar hier auch im Fernsehen sehen mit Patricia Kaas. Rufen Sie all Ihre Freunde an. So, Edith Piaf. Edith Piaf ist ein französisches Nationaldenkmal. Und ich glaube, man als Sängerin überlegt man sich sehr gut, ob man Edith Piaf interpretiert. Das ist jetzt, glaube ich, ihr 50. Todestag. Ja. Jährt sich nächstes Jahr, glaube ich. Ne?
Ja, 2013. Wie gesagt, Piaf zu singen ist eins, aber ich glaube, man muss Piaf interpretieren und da braucht man eine gewisse Lebenserfahrung. Man muss bereit sein. Man hat mir gesagt, hast du nicht Angst davor, das ist nicht riskant oder so. Und ich sage, es ist eine Hommage. Und es ist mehr, oui, eine Courage, weil ihre Lieder zu singen. Jetzt, was ich machen möchte, ist die Hommage nicht nur durch die Lieder, die man kennt, auch Liedern, die man weniger kennt, bringen. Und ich habe auch das Glück, dass wir Bilder bekommen haben von Edith Piaf, die keiner kennt und wo man auch diese Piaf sieht, die lächelt, die Piaf, die auch glücklich ist. Die Piaf, man zeigt immer dieses sehr, sehr Traurige an ihr. Okay, ihr Leben war nicht leicht, aber sie war auch eine glückliche Frau. Sie war froh, wenn sie liebte und sie, das ist wichtig. Und was auch wichtig ist, ist, ich werde versuchen, dass auch ein bisschen Schauspiel in dieser Show ist. Das heißt zum Beispiel diese Emotionen, die sie vielleicht erlebt hatte in diesem Moment, wo sie erfuhr, dass Cerdan gestorben ist und das zu irgendwie rüberzubringen mit den Emotionen. Und auch, weil sie hat Leute gekannt, die wichtig waren, wie Cocteau, wie Marlene Dietrich, wie das ist alles so ein bisschen, dass es eine richtige Hommage ist. Aber eine Hommage nicht, ich will nicht Piaf sein. Keiner kann sie besser imitieren als sie selbst. Und ich möchte das auch nicht. Ich möchte es.
Aber Sie sagen ja auch, es geht nicht darum, sie zu sein, sondern es geht darum, sie zu interpretieren und etwas, vielleicht auch etwas Neues in ihr zu entdecken.
Ja, und es ist ein bisschen Neues. Es ist, die Show heißt ja auch Cerdan Piaf, deshalb. Und,
wann geht das los?
November, 5. November.
Aber wahrscheinlich nur in Frankreich erstmal?
Das erste Konzert ist in London, im Royal Albert Hall, wow. Weil wir haben versucht.
Oh, sag das nochmal.
Royal Albert Hall. weil wir haben versucht, in den Hallen zu spielen, wo sie gespielt hat. Okay, es sind viele Hallen, die nicht mehr existieren, es sind viele Hallen, Ländern, wo sie gar nicht aufgetreten ist. Aber da werde ich wahrscheinlich ein bisschen Angst davor haben, weil England, das erste Konzert,
Ich habe einen Tipp. Du ziehst einfach an einem heißen Tag, du drehst die Klimaanlage, lässt du richtig hochdrehen und du ziehst dieses fleischfarbene Kleid an, das du in Hanoi anhattest, dachten, dass du nackt bist, woraufhin alle total enthemmt auf die Bühne rennen wollten. Dann ist das Publikum warm. Es ist eine Möglichkeit.
Glaubst du? Ja. Das war in Vietnam, ne? Da sind wir in London. Ne? Weiß nicht so.
Nackte
Weil die
Frau
sind extrem Chauvin. Chauvin, die lieben fast nur immer das, was von ihrem eigenen Land kommt. Aber es sind ja auch genügend Franzosen und anderen, die dort leben. Und es ist ja auch Piaf. Und dann vielleicht, also.
Ist es eigentlich so, also ich meine, wenn du in Deutschland bist, dann ist es ja schon so, dass man so ein bisschen stolz auch darüber schielt und sagt, ja, sie ist ja eigentlich halb Französin, halb Deutsche. Sie ist ja eigentlich so, und die Mutter war Deutsche und so. Und natürlich ist es für Deutsche immer ganz toll, weil es ist ein charmanter Akzent und überhaupt Savoir-vivre hin und her. Ist es umgekehrt in Frankreich ein bisschen schwierig, muss man sich manchmal erklären, so, weil der Deutsche nicht so ein charmantes, schönes Image hat? Na, sag ruhig ehrlich.
Ich überlege, weil ich möchte nicht etwas sagen, das nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob man so ein Image über Deutschland hat.
Nein.
Nein. Ich finde, und das ist nicht, weil ich in Deutschland bin, ich finde, die Deutschen sind sehr helphaft.
Hilfsbereit.
Das ist ein neues Wort. Man kann ja auch Mademoiselle wegnehmen, da kann man eins dazu machen.
Ach stimmt, du hast ja nicht mehr genau. Mademoiselle schon.
Genau.
Ja.
Ja, also so hilfsbar, ich finde. Und die Geschichte von Deutschland macht, dass man so, wenn man eine deutsche Sprache imitiert, hat man so ein Klischee, ein bisschen streng oder so.
Ja.
Aber ich finde es nicht. Und wenn man es mir sagt, sage ich, schau mal, und dann rede ich ein bisschen Deutsch. Und dann sage ich, schau mal, das ist ganz flüchtig, das ist ganz einfach. Das ist nicht so, wie wenn man immer donner un ordre.
Einen Befehl gibt.
Ein Befehl gibt. Mhm.
Gut, dann hast du
aber es ist, man weiß, dass ich deutsches Blut habe und es hat nie jemand...
Deutsches Blut, sowas würde ein Deutscher zum Beispiel nie sagen. Niemals würden
Warum?
Wir sagen, nee, weil Nationalstolz und gestörtes Verhältnis zur Nationalität und wir würden, also deutsches Blut würde keiner von uns sagen. Niemals, niemals. Aber Gott sei Dank können wir diese Diskussion gar nicht eröffnen.
Das ist die französische Seite, die dann redet bei mir.
Vielleicht. Ja, du kannst es sagen.
Ich habe mehr Glück als alle, die mich hören. Ich kann sagen, was ich will, weil ich halb und halb.
Ist das toll.
Gut.
Aber leider haben wir jetzt Pech, weil die Zeit ist um. Nicht ohne, dass wir vorher noch ein Buch verlosen. Ein handsigniertes, klar. Wie auch sonst. Gut, es ginge anders, aber ein signiertes Buch von Patricia Kaas, Mein Leben. Wenn Sie es sich kaufen möchten, ich hol's nochmal. Alles klar, Bertelsmann, klar. Edition Elke Heidenreich. Patricia Kaas, Mademoiselle, singt den Blues, Mein Leben. Die Frage lautet, welche höchstoffizielle Auszeichnung wurde meinem heutigen Gast 2003 zuteil? Welche deutsche Auszeichnung, auf die sie auch sehr stolz ist? Ja, die richtige Lösung schicken Sie bitte an hörbar@radio1.de, gleich auch mit Ihrer Telefonnummer und Ihrer Adresse. Für diejenigen, die jetzt wirklich neugierig geworden sind, Sie können sich Patricia Kaas auch hier im November in Berlin im Admiralspalast ansehen mit diesem Programm am 13. November. Rechtzeitig Karten kaufen, würde ich mal empfehlen. Wir beenden die Sendung mit Jeff Buckley. Mhm. Ein Stück, das ungefähr 600 Minuten dauert. Wir können es leider nicht ganz ausspielen. Live at Olympia. Je n'en connais pas la fin.
Ja.
Ich kenne das.
Je n'en connais pas la fin ist ein Lied von Piaf. Und ich wusste nicht, dass er Piaf, ich habe es gefunden, weil ich habe mir so viele Piaf-Lieder angehört und die hat über 400 Lieder. Bin auf dieses Lied gestoßen von Jeff Buckley. Und es ist so englisch gesungen, die Refrain ist ein bisschen auf Französisch. Es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Version.
Ich danke Ihnen dafür, dass ich immer zwischen du und sie hin und her springen durfte. Ich danke dir, dass du hier warst, für deine Geschichten.
Dankeschön.
Und Ihnen danke ich fürs Zuhören und wünsche noch alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
I used to know a little square so long ago when I was small.
Radio 1. Hörbar Rust.